Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien. Und wer mehr darüber lesen möchte, wie Medien funktionieren und woran sie regelmäßig scheitern, abonniert zum Überblick am besten auch noch unseren kostenlosen Newsletter, der Überblick. Den findet ihr auf übermedien.de.
Ja, hallo?
Sven Plate?
Genau.
Hallo, hier ist Holger. Ich rufe an wegen künstlicher Synchronstimmen. Du bist Synchronsprecher, unter anderem von Bugs Bunny?
Ja, genau.
Wahrscheinlich musst du diese Frage 100 Mal beantworten. Wie wird man Synchronsprecher von Bugs Bunny? Wie bist du an genau diesen Job gekommen?
Oh, das ist schon lange her. Ich war ja schon seit 1978 Synchronsprecher und hatte dann irgendwann mal die Serie Tiny Toons gesprochen, wo ich Plucky, die Ente, war. Und irgendwann fiel der aufgrund Krankheit, Alter, der Synchronsprecher von Bugs Bunny aus. Es war damals Gerd Vespermann in München. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, statt Plucky Duck in Tiny Toons auch mal auf Bugs Bunny zu sprechen als Casting. Und habe ich gesagt, ja klar, kann ich mal probieren. Und dann habe ich das gemacht und dann fanden die das, glaube ich, ganz gut.
Das heißt, du warst schon im Spiel, als
ja,
sie
ja.
dich gefunden
ich
hatten.
Ich habe das ja 1994 bekommen und ich bin da seit 1978 beim Synchron gewesen. Also ich war schon ein mittelalter Hase.
Ist das eigentlich Kunst oder ist das Handwerk, Synchron machen?
Ich glaube, es ist eine Verbindung aus beidem.
Kunsthandwerk.
Auf jeden Fall, man muss ja die Pausen treffen, man muss richtig anfangen, man muss schnell erkennen, wo die einzelnen Wortfetzen oder Laute hin müssen. Und dann musst du es aber auch gestalten. Also du musst ja teilweise schreien, lachen, hysterisch weinen. Und da brauchst du natürlich dann auch schon Schauspiel können dazu.
Du engagierst dich gegen KI-erzeugte Synchronstimmen. Warum?
Ja, in erster Linie, weil es natürlich unseren Job vernichtet.
Ah ja gut, also Eigennutz.
Also sicherlich auch Eigennutz. Ich meine, es ist jetzt nicht kein hehrer Kampf, wo man sagt, da wäre ich sonst gar nicht drauf aufmerksam geworden, wenn also das KI nur insgesamt, was weiß ich, im Bankwesen oder der Medizin verwendet wird, wäre ich, glaube ich, nicht auf den Gedanken gekommen, mich da zu engagieren. Aber gerade im kreativen Bereich finde ich es halt sehr schade, wenn kreative Jobs wegfallen und gerade Leute, die besonders viel Fantasie haben oder viele Ideen haben und sich da einbringen und irgendwas Neues erschaffen, in verschiedenen künstlerischen Bereichen, wenn die praktisch als Erste der KI zum Opfer fallen sollen, dann ist es natürlich schon eine besondere Sache und ein schwieriges Thema. Und wenn es uns dann natürlich auch noch konkret betrifft, ist es natürlich noch viel näher dran und dann ist man natürlich noch eher bereit, da was zu machen, als wenn es jetzt ganz abstrakt wäre. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so der Kämpfertyp wäre, der jetzt sagen würde, ja, was weiß ich, im Gärtnerbereich gibt's KI, jetzt kämpfe ich für die Gärtner oder so. Es geht natürlich immer am ehesten, wenn es einen selbst ganz konkret betrifft, glaube ich.
Ist dir das tatsächlich auch schon passiert? Ist deine Stimme schon mal KI geklont worden?
Es gibt, glaube ich, schon so Bugs Bunny Sachen. Es gibt ja auch von SpongeBob oder was weiß ich, von diesen ganzen Zeichentrickfiguren gibt es auf jeden Fall schon KI-Sachen. Bei Bugs Bunny ist es aber jetzt nicht so stark. Ich glaube, bei
du sprichst ja nicht nur Bugs Bunny.
Ja, aber so meine anderen Rollen habe ich noch nie mitbekommen. Also es ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Und mir schreiben auch manchmal Leute, wenn sie was hören. Aber mir ist noch nie jetzt eine andere Rolle gezeigt worden, die angeblich geklont worden ist. Aber es betrifft halt viele andere Sprecher, beziehungsweise die Stimme wird geklont ohne eine bestimmte Rolle.
Würde sich sowas eigentlich in Verträge schreiben lassen?
Naja, wir sollen ja jetzt immer Verträge unterschreiben, dass wir das genehmigen, dass unsere Stimme für KI benutzt werden darf. Und deshalb haben ja zum Beispiel auch im Game-Sektor ganz viele Sprecher ihre Spielrollen niedergelegt, weil große Auftraggeber der Game-Industrie halt geschrieben haben, dass sie das zustimmen. Aber das heißt ja praktisch, dass man seinen eigenen Job abschafft. Deshalb haben viele Leute jetzt auch ihre Rollen niedergelegt. Und beim Synchron, wenn wir das mitkriegen, es gibt halt so eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe, wo wir uns halt gegenseitig informieren, welche Firma was in die Verträge reinschreibt, weil man kann natürlich auch nicht jeden Vertrag teilweise mit 10, 15 Seiten da immer genau jede kleine Floskel selbst da durchschauen. Deshalb versuchen wir uns immer gegenseitig darauf aufmerksam zu machen, welche Firmen oder welche Projekte gerade besonders gefährlich sind für uns.
Die Spielrollen niedergelegt, ist das das, was unser eins Streik nennen würde?
Nö, die haben die ganz abgesagt. Also die haben da nicht weitergemacht. Streik heißt ja, dass man dafür kämpft, und sagt, wenn ihr jetzt nicht oder so, aber da die Firmen gleich von Anfang an gesagt haben, nee, wir machen das weiter so, du kannst aussteigen, wenn du willst, aber ist auch alles, was du machen kannst, dann haben wir halt die Rollen niedergelegt.
Jetzt fordern du und deine Kollegen umfassende und verbindliche Regulierung für den Einsatz von künstlichen Stimmen in den Bereichen Film, Fernsehen und anderen audiovisuellen Medien, entnehme ich eurer Petition. Was heißt das? Wie könnte das aussehen?
Naja, es ist ja eine große Grauzone. Es ist ja auf der einen Seite, unsere Stimmen sind ja auch nicht in dem Sinne geschützt. Also wann fängt meine Stimme an und wann hört sie auf? Also wenn 90% meiner Stimme benutzt wird auf eine KI, ist es dann auch meine Stimme. Aber was ist bei 89% oder 85%? Es gibt ja keine Regelung, wo das festgelegt wird. Also es ist immer sehr viel auch im Graubereich, wo es sehr nach der Einstellung vielleicht auch des Richters geht oder wie insgesamt der Prozess, also um welches Thema es geht. Es gab ja gerade den Fall von Manfred Lehmann zum Beispiel, der deutschen Stimme von Bruce Willis, wo seine Stimme verwendet wurde, oder man hielt es auf jeden Fall für seine Stimme.
Von einem YouTuber war das, ne?
Genau, wo es aber auch dann um politische Inhalte ging und er sich dagegen gewehrt hat und er dann auch den Prozess gewonnen hat und ihm eine Geldstrafe praktisch also zugesprochen wurde, die der YouTuber vorher bezahlen musste. Also das ist halt irgendwie schon ein bisschen klarer, aber es war eigentlich auch so eine Art Präzedenzfall. Teilweise ziehen die Leute dann die Sachen zurück, wenn wir das über den Rechtsanwalt laufen lassen. Aber es gibt ja so viele Felder, wo gerade KI-Videos auftauchen, wo ich auch mal denke, ist es nicht der, ist es nicht der, ist es nicht der. Neulich gab es einen Fall von Peter Flechtner, den ja auch ganz viele kennen, als solche Stimme von Phil Dunphy aus Modern Family oder Ben Affleck, der in einem alten Film, DVD-Film mitgesprochen hat. Dann tauchte irgendwie ein neues Stück auf, weil ja das englische Original auch drauf sein muss. Es hatte anscheinend damals mehr Text als die deutsche Fassung, weil ein paar Sachen rausgeschnitten wurden. Die mussten jetzt synchronisiert werden. Da wurde aber nicht Peter Flechtner gefragt, sondern da wurde einfach mit Hilfe von KI praktisch die Lücke aufgefüllt. Aber wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist halt auch eine Sache, wo man dann eigentlich gegen klagen muss, weil ja die Leistung des Synchronschauspielers dann gar nicht mehr beurteilbar ist oder vielleicht sowieso viel schlechter ist, weil es einfach nur so hergestellt wurde hinterher.
Aber wie würdest du das regeln? Wenn du sagst, es bewegt sich in einer Grauzone. Was ich hier habe, ist das Persönlichkeitsrecht. Reicht das nicht?
Ja, aber das ist doch nicht auf Synchronfassung jetzt groß. Was ist denn das Recht an der Stimme? Das habe ich ja gerade versucht anzudeuten. Wann beginnt meine Stimme? Ist meine Stimme, man kann ja auch Stimmen morphen. Also wenn meine Stimme und Santiago Ziesma, also SpongeBob, zusammengemorpht wird, bei wie viel Prozent sagen die, nee, das ist nicht mehr Sven Plates Stimme, das ist jetzt eine Mischstimme aus Santiago und Sven. Da gibt es ja keine gültigen Regeln, die man jetzt anwenden kann, sondern es ist ja immer noch im Ermessensbereich des Richters.
Aber wie würden wir das in welches Gesetz hineinschreiben?
Ja, schon Persönlichkeitsrecht, aber es müsste dann halt präzisiert werden.
Die Stimme beginnt bei 85% oder irgendwie sowas.
Ja, ich meine, es ist ein schwieriges Thema. Es wird garantiert jahrelang auf sich warten lassen, weil man müsste ja dann mit Hilfe von irgendwelchen Spezialisten und Fachleuten müsste man es ja klären. Und dann müssten bestimmte Regelungen festgelegt werden. Und ob es vielleicht auch Bereiche gibt, wo das nicht strafbar ist. Oder was passiert nach dem Tode. Oder da gibt es ja tausend Sachen, die müsste man dann erstmal sich darüber klar werden, inwieweit es halt praktisch dann relevant ist für diese Aufnahme, die gerade da gemacht wurde oder die hergestellt wurde von dem Sprecher.
Kannst du aus dem Manfred-Lehmann-Urteil irgendetwas Positives in deinem Sinne ziehen?
Naja, auf jeden Fall ist ein Präzedenzfall geschaffen worden. Also das ist schon für uns eine positive Nachricht gewesen.
Es gibt jetzt einen neuen Pumuckl-Film. Die alte Pumuckl-Stimme, also die von Hans Klarin, die ist im neuen Film KI erzeugt. Und ich finde, das klingt gar nicht schlecht.
Ja, das ist ja auch gar nicht unbedingt immer die Frage, ob es jetzt unbedingt, es heißt ja nicht, dass KI alles ganz schlecht klingen muss. Das heißt, ist KI illegal praktisch hergestellt worden, um praktisch die Sachen zu benutzen, die nicht vergütet werden? Im Fall Hans Klarin, soweit ich weiß, ist ja mit den Erben eine Vereinbarung getroffen worden, dass es benutzt werden kann. Da ist es dann eher so, dass man sich ethisch überlegen kann, ob das halt so eine gute Idee ist oder insgesamt. Aber es gibt ja auch Sachen, wo einfach die Stimmen geklaut werden. Also das ist ja, und das ist ja bei Hans Klarin zumindest nicht passiert, weil da gab es doch, glaube ich, zwei Fassungen, habe ich mal gelesen. Eine, wo wirklich die Stimme von Hans Klarin war und das andere, wo ein Schauspieler das eingesprochen hat, aber die Stimme praktisch dann benutzt wurde. Das andere war total wohl Hans Klarin, total aus dem also aus Algorithmen hergestellt und das andere war ein richtiger Schauspieler, hat praktisch die Sätze vorgesprochen und dann wurde es mit der Hans-Clarin-Stimme praktisch umgewandelt in seiner Stimme. Ich weiß jetzt nicht, welche Fassung da verwendet wurde. Das ist ja auch noch ein kleiner Unterschied wieder.
Ich vermute mal, dass die zweite verwendet worden ist, die du beschrieben hast, weil eins eurer Argumente ist ja auch, KI kann keine Emotion. Und Pumuckl klingt ja durchaus emotional.
Ja, das ist auch, also es ist halt so, das Problem wird natürlich auch irgendwann sein, dass KI natürlich besser wird. Ich meine, es ist schon so, dass man ja viele Sachen sich auch anhören kann, gerade wenn es in Richtung Doku-Bereich geht oder sowas. Da höre ich denn nur noch an so Fremdwörtern oder sowas, die auf einmal Englisch oder Deutsch ausgesprochen werden, wo es überhaupt nicht passt. Teilweise hört man das gar nicht mehr so stark. Bei so gespielten Sachen ist es halt unterschiedlich, aber die KI wird sicherlich schon besser werden.
Aber wird sie spielen können?
Naja, zum Teil spielt sie ja jetzt schon, aber es kommt halt darauf an, inwieweit es halt Hörgewohnheiten oder Höransprüchen entspricht. Das Ding ist ja, dass durch diese ganzen YouTube-Videos, die jetzt schon praktisch mit KI hergestellt werden, gerade jüngere Leute ja auch daran gewöhnt werden, dass diese KI-Stimmen praktisch ihnen das alles vorsprechen. Die werden die Unterschiede nicht mehr so stark empfinden, wie wir, oder so negativ empfinden, wie, sag ich mal, Leute, die ein bisschen älter sind, die noch irgendwie mit sehr anspruchsvollen Sprecherleistungen aufgewachsen sind. Also das Problem ist, die nachwachsende Generation hat schon ganz andere Hörgewohnheiten, was das angeht. Und deshalb ist die Frage ja auch, wie lange kann man sowas dann praktisch aufgrund der Qualität noch praktisch begründen? Die Frage ist dann halt, ob man es nicht begründet, weil man insgesamt möchte, dass die Sachen von menschlichen Sprechern gesprochen werden sollen, weil es echte Emotionen sein sollen und nicht Algorithmen hergestellte Sprachfetzen oder sowas. Das ist halt die Frage, wo man es halt anlegt. Geht es nur darum, es klingt nicht so gut? Oder sagt man, insgesamt möchte ich das nicht, dass alles auf dieser Welt immer technologisierter wird? Und das ist halt eine grundsätzliche Frage, weil viele Leute, die mir jetzt schreiben, ich hatte ja mit ein paar Freunden hier dieses eine Video gemacht gegen KI, was habe ich heute gerade gepostet auf meinem Kanal, 21 Millionen Aufrufe jetzt im deutschsprachigen Raum hat, wo mir ganz viele geschrieben haben, ganz egal wie es klingt, ich kündige mein Netflix-Abonnement oder so, wenn die damit anfangen. Das heißt also, es gibt auch Leute, die das an sich ablehnen. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, ach, wenn es gut klingt, hey, oder wenn er gestorben ist, kein Problem. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Fraktionen, ja. Da gibt es ja auch die Fraktionen, die sagen, geht arbeiten, was wollt ihr, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit und so. Ich habe ja alles drin in den Kommentaren.
Habe ich dich richtig verstanden? Du gehst davon aus, dass die KI früher oder später einigermaßen spielen können wird, aber nicht so nuanciert, wie ein Mensch spielen würde.
Genau, ja.
Was wiederum unsere Hörgewohnheiten dann über, was weiß ich, eine Generation oder eine halbe Generation derart verändert, dass wir ein nuanciertes Spiel oder ein nuanciertes Sprechen möglicherweise sogar belastend finden würden dann in Zukunft?
Na, belastend nicht, aber ich glaube, man kann es nicht mehr richtig wertschätzen. Also ich glaube, es gibt natürlich immer, was weiß ich, Leute, die besonders anspruchsvoll sind, was weiß ich, intellektuelle Hörer, die vielleicht sehr an anspruchsvolle Hörbücher oder so gewöhnt sind, die werden es natürlich überhaupt nicht gutieren. Aber ich glaube, dass, sag ich mal, für die Masse der Unterschied wahrscheinlich irgendwann relativ klein sein wird. Und dass da dann das Unterscheidungsmerkmal sein wird, wollen wir das denn, auch wenn es ganz gut ist, oder lehnen wir insgesamt diese Künstlichkeit der Welt und der Gesellschaft, die immer mehr zunimmt, auch irgendwann ab und sagen, nein, wir wollen wieder echte Sachen haben und nicht nur echte Stimmen, sondern insgesamt ganz viele echte Sachen, dass man halt wieder mehr in die Natur geht, dass man nicht den ganzen Tag am Handy sitzt. Da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwann eine Gegenbewegung zu diesen ganzen Sachen. Und da muss man dann gucken, was denn am Ende sich durchsetzt.
Ja? Aber wo du eben Doku sagtest, das sind ja so klassische Sachen, wo ich eigentlich überhaupt keinen Sprecher mehr brauche, weil ich gerade da ja nicht wirklich große Emotionen oder sowas spiele. Genauso Nachrichten, Wetterbericht. Wäre das dann was, wo KI überhaupt nicht fragwürdig wäre? Abgesehen von den Nachrichtensprechern jetzt natürlich, die hätten da jetzt auch ein Problem.
Naja gut, Nachrichtensprecher ist ja auch schon wieder so ein Ding. Die ganzen Nachrichtensachen sind ja sowieso durch Deepfake und sowas, geht ja auch schon wieder in Richtung KI. Es ist halt eine grundsätzliche Frage. Von der Leistung her, glaube ich, ist es nicht so ein großer Unterschied, ob jetzt, sag ich mal, Nachrichten vom Mensch gelesen werden, ob man da irgend so eine, jemand hinsetzt, so eine, was weiß ich, 3D-Figur oder sowas oder ein Hologramm, was dann die Nachrichten liest. Also das ist, glaube ich, jetzt für uns auch nicht so relevant, weil da können wir jetzt sowieso nichts gegen machen. Es entspricht halt nicht unserem Feld. Wo wir jetzt halt so sehr aktiv sind, ist das alles, was mit Sprache in Filmen, in Serien zu tun hat, dass bei der Doku, obwohl jetzt gerade, in Berlin zumindest, wo ich bin, gerade wahnsinnig viele Dokus und ganz viele so Spielformate auf Netflix und sowas, die eher Doku-Style sind, auch synchronisiert werden und jetzt auch gerade da immer noch drauf gesetzt wird, weil es anscheinend doch noch ein Unterschied ist. Aber natürlich in 10 Jahren oder 15, 20 Jahren kann natürlich sein, dass das da jetzt wirklich sehr minimal ist, der Unterschied, ne?
Das hört sich so an, als würdest du KI-erzeugte Stimmen unter keinen Umständen wirklich sinnvoll finden.
Naja, ich habe ja auch überlegt bei dieser Sache mit, wenn der Sprecher gestorben ist. Ich meine, ich habe ja auf meinem Kanal dann immer Videos, was weiß ich, das ist der neue Patrick aus SpongeBob oder das ist hier, was weiß ich, da gibt's ja aber dauernd Sachen, die bei Anime, wo hatte ich jetzt gerade den Fall, oder bei Naruto, wo der erste Sprecher dann nicht mehr da war und ne, dann wird dann immer geschrieben beim zweiten Sprecher in die Kommentare, das ist gar nicht der richtige Patrick oder das ist doch gar nicht die richtige Stimme. Da weiß ich halt auch, dass die Leute da total dran hängen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir jetzt alle Stimmen produzieren, nachproduzieren als KI, dann kommt ja durch die Hintertür doch KI, weil jeder stirbt ja irgendwann und dann sind doch alle Rollen wieder KI. Und außerdem ist die Leistung natürlich, also ich möchte, wenn ich sterbe, nicht unbedingt oder gar nicht, dass praktisch Bugs Bunny dann meine Stimme weiter hat, weil dann...
Warum das denn? Ich stelle mir das total romantisch vor, einfach in dem Wissen zu leben, dass ich auch in 200 Jahren noch der Hase sein werde.
Na, erstmal ist es vielleicht, was sein eigenes Ego befriedigt, das brauche ich zurzeit jetzt nicht so. Und Punkt zwei ist einfach, der spielt doch auch dann ganz anders als ich. Also sind doch keine die Emotionen, die ich jetzt da hinmachen würde, sondern was die KI glaubt, wie ich eine Szene spielen würde und die normalerweise auch bestimmt nicht besser wird oder so wird, wie ich es eigentlich gemacht hätte. Nee, also ich würde das für mich ablehnen. Ich glaube, bei anderen ist es vielleicht, dass da vielleicht ein finanzieller Aspekt der Erben vielleicht mit reinspielt oder so. Aber ich würde das für meine Stimme ablehnen. Und ich glaube auch, dass es nicht gesund ist, dass wir denn nur noch irgendwie, die alle Sprecher praktisch, die tot sind, jetzt nur noch irgendwie miteinander sprechen. Ich weiß es nicht. Also es gab doch immer neue Stimmen und es gab immer Umbesetzung und wir haben es auch überlebt. Also ich meine, dann gewöhnt man sich halt. Ich habe jetzt gerade bei One Piece ein Video gemacht mit dem neuen Sprecher von Frankie, heißt er, glaube ich. Und der wurde gut ausgesucht, das war ein guter Typ. Und da haben mir 80% der Leute reingeschrieben, ja, an den könnte ich mich gewöhnen. Und es ist doch eine gute Wahl und der kommt gut rüber und der macht es gut. Also es ist ja auch möglich, wenn man sorgfältig irgendwie aussucht. Jetzt auch der neue Benjamin Blümchen zum Beispiel, gab es ja auch das Problem, hatte ich auch ein Video drüber gemacht. Dass dann irgendwie Donald Duck, dass die neuen Sprecher aber auch so gut teilweise sind, dass die Leute sagen, nö, ist zwar ein bisschen anders und ich bin auch nicht ganz dran gewöhnt, aber darauf kann ich mich einlassen. Wenn die Stimme natürlich dann sehr weit weg ist vom Original oder qualitativ viel schlechter, dann gibt es natürlich viel mehr Beschwerden.
Wo du neue Stimmen und Umbesetzungen sagst, wie ist denn eigentlich so insgesamt die Auftragslage für Sprecherinnen und Sprecher?
Naja, es ist halt schon dieses Jahr, ist schon, glaube ich, für viele Leute schwierig. Also ich würde sagen, in Berlin, was ja die Hauptstadt ist, was Sprecher, Sprecherinnen angeht, würde ich sagen, beim Synchron ungefähr zwischen 25% und 30% weniger im Durchschnitt. Es gibt auch jetzt Sprecher, die sehr gut zu tun haben, aber es gibt viel mehr Sprecher, die ja wesentlich weniger haben und es gibt jetzt auch relativ viele Sprecher, die fast gar nichts haben. Also es wird immer mehr Sprecher geben, die einen Zweitjob brauchen und die nebenbei was anderes machen müssen, also ob es nun Hörbücher lesen ist oder Theater spielen oder vielleicht auch MTA beim Arzt oder was weiß ich. Also es wird auf Dauer relativ wenig Leute geben, meiner Theorie, die wirklich nur noch mit Synchron überleben können. Und für uns war es halt so, jetzt die letzten 10 Jahre, dass man mit Synchron hervorragend oder zumindest gut für viele auch nur mit Synchron überleben konnte. Und die Zeiten gehen, glaube ich, vorbei. Gar nicht unbedingt jetzt wegen KI, gerade in dem Moment, sondern weil einfach die großen Streaming-Dienste wie Netflix zum Beispiel wesentlich weniger produzieren. Und das spüren wir halt auf jeden Fall. Ich arbeite zum Beispiel auch fast nur für Netflix. Und das habe ich dieses Jahr auch mitbekommen, dass es halt weniger ist. Ne? Ich habe jetzt versucht, so durch andere Sachen das auch bei mir ein bisschen abzufedern, indem ich halt, ich habe ja diesen Synchronkanal, wo ich dann auch auf Conventions eingeladen werde, auf Events. Und in meinem Fall ist das halt so mein Zweitjob. Aber irgendwas werden wir uns wahrscheinlich suchen müssen, im Idealfall, was auch in unsere künstlerische Richtung geht oder was weiß ich, in einer Bar jobben oder so abends oder was weiß ich.
Gibt es nicht irgendwas dazwischen, also zwischen Theater und MTA oder Bar?
Das ist nicht so leicht. Ich meine, natürlich würden wir gerne in künstlerischen Berufen weiterarbeiten, aber KI greift ja in alle künstlerischen Berufe gerade ein. Also das ist ja eine insgesamte Frage. Wird es in ein paar Jahren noch kleine Rollen beim Film geben oder sind dann irgendwelche, vielleicht gibt es auch die Hauptdarsteller, aber was die kleinen Rollen werden auch immer wegrationalisiert. Es gibt immer weniger Geld auch für kleine Rollen beim Fernsehen. Also wenn man nicht gerade der absolute Star der Serie ist, werden die Gagen auch seit Jahren runtergeschraubt. Das ist ja insgesamt eine Entwicklung im künstlerischen Bereich. Also ich glaube, das wird schon wesentlich schwerer werden.
Würdest du jungen Leuten überhaupt noch raten, in diese Richtung zu gehen? Also Schauspieler, Synchronsprecher, Sprecher überhaupt?
Also Sprecher, also Schauspieler weiß ich nicht. Ja, wenn man Typ ist, vielleicht schon. Beim Synchron auch, aber nur als Plan B. Also man muss immer dann irgendwas haben, was der Hauptjob ist und dass man dann sagt, ja, und ich mache nebenbei, aber auch in meiner Freizeit Synchronsprecher. Also so wie was wir gemacht haben, dass ich 1978 oder wie alt war ich da, 1984 nach meinem Abitur einfach gesagt habe, ich mache jetzt weiter Synchron und kümmere mich um nichts. Ich habe zwar ein bisschen studiert nebenbei, aber hauptsächlich habe ich Synchron weitergemacht. Das ist, glaube ich, jetzt schwierig, gerade mit der Perspektive, was in 10, 20 Jahren passiert. Vielleicht geht es jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, aber danach wird auf jeden Fall sich die Frage stellen, ob man davon dauerhaft eine Familie ernähren kann oder sich selbst.
Moment, du hast 84 Abitur gemacht, seit 78 machst du Synchron, du hast als Schüler schon Synchron gemacht?
Ja.
Wie bist du denn an den Job gekommen? Ich musste Supermarktregale einräumen als Schüler.
Naja gut, ich war halt in Berlin und in meiner Klasse war der Sprecher von Bob Andrews, also von den 3 Fragezeichen. Ja. Und in der Klasse von meiner Schwester, die ist ja auch Schauspielerin, da war Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Und die Mutter von Oliver Rohrbeck, Annelie Rohrbeck, hat damals Kinder vermittelt für Filme, für Theater und alles Mögliche. Und damals, oder jetzt ist ja immer noch die Pflicht, dass bei Drehs mit Kindern auch eine betreuende Person dabei sein muss. Und sie hat es damals gemacht und hat dann aus der Klasse von Oliver Rohrbeck damals immer ein paar Leute genommen, zum Beispiel auch Ulrike Stürzbecher, die immer noch jetzt zum Beispiel auch Synchronsprecherin ist, oder Dorette Hugo, also verschiedene Leute, die jetzt immer noch synchron sprechen. Zum Beispiel Ulrike ist jetzt immer noch Jennifer Aniston und so. Also sind viele rausgekommen aus dieser Sache. Oder Andreas Fröhlich halt auch. Wie gesagt, Bob Andrews oder wahnsinnig viele andere Sachen. Und dadurch hat meine Schwester dann angefangen und ich war so 11, 12 und habe dann erst gedreht, so mit 10 oder mit 11. Und dann hat 1978 einer der Schauspieler beim Theaterstück, wo ich mitgemacht habe, Lutz Riedel, der auch Synchronsprecher ist und immer noch synchronisiert, hat mich gefragt, ob ich nicht mal Synchron machen möchte. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was Synchron so richtig ist. Ich habe gesagt, ja, was ist denn das? Ja, so ein Film. Und ich so, ja. Und dann hat er mir da einen Termin vereinbart bei der Arena Synchron. Und so habe ich dann angefangen. Und dann kam auch kurze Zeit später schon Kramer gegen Kramer. Das war so ein Film mit Dustin Hoffmann, wo ich den Sohn gesprochen habe. Und dann kam ein bisschen später E.T., wo ich einer von diesen Jungs da war, die dann da mit ihren Fahrrädern rumfuhren. Naja, und da hat es dann halt irgendwie angefangen.
Und wenn du einmal drin bist im Spiel, dann bleibst du typischerweise ja auch drin. Ne?
Genau, also wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, es gab ja nicht so viele Kinder und deshalb bin ich da dann auch irgendwie so drin geblieben. Bis jetzt, ich wollte dann nach dem Abitur eigentlich zum Auswärtigen Amt als Diplomat. Es hat auch bis zur letzten Prüfung geklappt, aber dann nicht weiter. Und dann dachte ich mir, dann bleibe ich beim Synchron und bin dann halt immer beim Synchron geblieben.
Du bist Ende 50. Hast du noch einen Plan B in der Tasche oder gehst du davon aus, dass du das Ganze überleben wirst?
Ja, also ich habe jetzt keinen direkten Plan, weil mit Ende 50 ist relativ schwer, was ganz neu anzufangen. Was bei mir gerade sehr gut läuft, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht noch ein bisschen besser läuft, ist halt, ich arbeite halt auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, da diesen Synchronkanal, wo ich halt Synchronsprecher vorstelle, in kleinen Videos, 1-Minuten-Stars heißt es, und ich zeige ganz viele Sachen vom Synchron, mache Videos, zum Beispiel auch mit viel Anime-Leuten, mit One Piece zum Beispiel, habe ich 2 große Videos gemacht. Und dadurch, dass der Kanal sehr gut läuft, werde ich halt jetzt oft zu Conventions eingeladen, wo ich Autogramme gebe, Selfies genauso wie andere Synchronsprecher. Also was wir versuchen gerade aufzubauen, ist, dass Synchronsprecher sichtbarer werden, dass wir durch die ganzen Kanäle auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Leute gelangen, weil nur wenn wir sichtbar sind, können wir uns dagegen wehren, dass wir durch Algorithmen ersetzt werden. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil diese beiden Videos, die wir gemacht haben, also mein 20 Millionen Video und dieses andere vom Verband der Sprecherinnen mit 19, Millionen oder 15 Millionen, also wir haben über 30 Millionen Leute erreicht und es hat schon so ein gewisses Umdenken stattgefunden. Es gibt zum Beispiel Anime-Streaming-Dienste wie Crunchyroll oder ADN, die sich mittlerweile selbst verpflichtet haben, keine KI zu benutzen. Netflix hat ein Statement herausgegeben, dass man auch in Zukunft beabsichtigt, weiterhin mit Synchronsprechern zusammenzuarbeiten. Und deshalb hoffen wir, dass wir insgesamt, dadurch, dass wir auch auf die Gefahren oder die Nachteile der KI im künstlerischen Sektor aufmerksam machen, vielleicht verhindern oder verlangsamen können, dass die Synchronsprecher im deutschsprachigen Raum verschwinden. Und da wir so eine Tradition haben hier, dass es ja ganz lange schon Synchron gibt und ich glaube auch eine sehr gute Synchronisation international, und wir auch so eine Sachen haben wie Hörspielkassetten, dass auch so drei Fragezeichen zum Beispiel vor 15.000, 20.000 Leuten auftreten. Also wir haben eine ganz andere Kultur der Sprach im Multimedia-Bereich, dass wir vielleicht auch schaffen können, dass vielleicht in anderen Sprachräumen viel eher KI eingeführt wird und in Deutschland vielleicht später oder auch nur partiell. Und das ist unser Ziel zurzeit.
Netflix sagt, sie wollen weiter mit Menschen arbeiten. Google hatte mal die Prämisse Don't be evil. Ich würde mich jetzt auf Konzerne nicht verlassen, sondern vielleicht doch eher auf die Politik. Und damit sind wir wieder am Anfang, also dass das Ganze möglicherweise gesetzt wird oder irgendwie reguliert wird. Hört die Politik euch zu?
Naja, es gibt ja jetzt irgendwie, ich habe gelesen, dass in Australien gerade irgendwas verabschiedet wurde. Es gibt in Italien, glaube ich, oder in Dänemark jetzt so Regelungen, wo die Leute sich bemühen, sowas auch gesetzgeberisch festzulegen. Ich glaube, es müsste bei uns jetzt schon irgendwie auf der EU-Ebene passieren. Inwieweit das jetzt in nächster Zeit passiert, weiß ich nicht. Es steht, glaube ich, jetzt nicht als oberste Priorität gerade im Raum. Wir können es jetzt erstmal, glaube ich, nur so versuchen, wie so eine Sachen, dass zum Beispiel, wie gesagt, Crunchyroll oder sowas, was ja der größte Anime-Streaming-Dienst ist zum Beispiel, das ausschließt und das hilft uns schon. Und da müssen wir Zeit gewinnen, bis vielleicht auch die Politik dann, sag ich mal, bereit dafür ist, sich auch mehr dafür einzusetzen. Bisher gibt es so zarte Bande zur Politik, aber es ist noch nicht so, dass jetzt in nächster Zeit da so ein Gesetzentwurf wirklich beschlossen wird. Also das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, dass insgesamt die Einstellung zur KI im kreativen Bereich schon auf jeden Fall negativer geworden ist und die Leute nicht mehr so wie am Anfang, hurra, KI. Das hat sich, glaube ich, schon geändert. Also es gibt, glaube ich, auch Bereiche, wo KI hervorragend funktioniert. Aber vielleicht gerade im künstlerischen Bereich, glaube ich, muss man da schon viel drüber reden. Und ich glaube, das ist vielen Leuten auch bewusst geworden. Und das schreiben mir auch ganz viele Leute. Und das sagen mir auch ganz viele Leute, wenn ich auf den Conventions bin, dass es auch ein wichtiges Thema ist. Und das freut uns natürlich schon, dass das halt, aber sieht man ja auch an den Aufrufzahlen der Videos. Also welches Video hat 20 Millionen Aufrufe irgendwie? Wo geredet wird. Wir haben ja da nur geredet. Das ist normalerweise, wenn irgendwie ein Schwein explodiert oder was weiß ich, oder irgendwie ganz komische Sachen passieren, die ohne Worte sind. Aber wir haben ja wirklich ein thematisches Video gehabt und das hat wahnsinnig viele Leute angesprochen. Und das ist ja erstmal ein bisschen mutmachend für uns.
Sven Plate, ich danke dir.
Ja, gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch was Aufmerksamkeit übrig habt, hört doch mal in unsere neue Produktion rein. Die heißt Nice und Nötig und darin redet Annika Schneider mit Menschen, die Medien und Journalismus besser machen. Und für Nice und Nötig gilt, wie für Holger ruft an, der Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Details zu all dem findet ihr auf übermedien.de.